Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit der Sinologin Kathika Kühnreich. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sie haben beim Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs in Leipzig einen viel beachteten Vortrag gehalten. Und zwar darüber, dass es in China ein soziales Bewertungssystem gibt über das Internet. Können Sie uns mal Beispiele nennen, wie staatliche Kontrolle über das Internet in China aussieht?
Zum einen ist es, glaube ich, wichtig, am Anfang zu merken, dass wir im Internet ständig Spuren hinterlassen. Wir sehen die nicht, wir hören die nicht, wir riechen die nicht, wir haben überhaupt keinen Sinn, der uns auch darauf aufmerksam macht. Aber das Internet, wir hinterlassen Daten und Metadaten, also Daten über die Nutzung, die wir nicht sehen können, aber die sehr viel darüber aussagt. Also ich kann kann keinen einzigen Schritt im Internet machen über normale Browsernutzung, ohne dass das komplett nachvollziehbar ist. Und das ist nicht nur nachvollziehbar vom Staat, sondern auch von privaten Firmen. Und wenn man jetzt sich überlegt, was man in der letzten Woche alles in der Suchmaschine eingegeben hat, das wird alles gespeichert, für immer, ist mit der eigenen Adresse verknüpft. So baut sich sehr viel Information auf und der chinesische Staat kann das natürlich auch nutzen.
Ja, und der nutzt das jetzt im Sinne zur Kontrolle über ein Punktesystem. Mhm. Was bedeutet das, wenn ich einen hohen Punktestand habe?
Es werden im Moment verschiedene Systeme ausprobiert und es gibt staatliche Testgebiete, wo verschiedene Systeme getestet werden. Und es kann sein, wenn ich zum Beispiel einen Kredit beantragen möchte oder eine Beförderung ansteht, dass ich dann erstmal zum Amt laufen muss, um einen offiziellen Ausdruck meines Punktestandes zu bekommen. Und wenn der zu schlecht ist, dann klappt das nicht.
Also ich muss mich regierungstreu verhalten, um einen möglichst hohen Punktestand zu bekommen?
Die chinesische Regierung formuliert das natürlich anders. Die chinesische Regierung sagt, man möchte Vertrauen in der Bevölkerung herstellen. Und Mathematik gibt ja den meisten Leuten das Gefühl, dass etwas ganz neutral ist. Dieser Punktestand ist mathematisch zustande gekommen. Und das hört sich halt sehr neutral und sehr aussagekräftig an.
Naja, aber Vertrauen ist alles andere, als was die Regierung schaffen will. Und die Chinesen sind ja auch staatliche Kontrolle gewohnt. Lassen die sich denn überhaupt auf so ein Spiel ein?
Naja, das Wort Spiel passt da ganz gut, weil es funktioniert eben mit der Technik der Gamification. Da gibt es im Deutschen nicht so gute Übersetzungen für. Es wird zum Teil Verspielung gesagt oder Gamifizierung.
Das hat so ein bisschen was vom Computerspiel wahrscheinlich.
Ja, es kommt aus dem Computerspiel. Vielleicht für alle, die auch nicht selber Computer spielen, aber vielleicht hat man schon mitbekommen, dass manche Leute von diesen Bildschirmen gar nicht wegzukriegen sind. Es wurden in der Spieleentwicklung, wie bei Brettspielen auch, später in Computerspielen, Techniken entwickelt, wie Leute gerne länger spielen. Also so kleine Zwischenspiele, Sachen, wo man Belohnungen kriegt. Und das machen Menschen unheimlich gerne. Und irgendjemand kam dann auf die clevere Idee, dass man diese Techniken noch einfach auf andere Lebensbereiche übertragen kann. Wie zum Beispiel, dass das in Firmen angeboten wird, um Mitarbeiter zu binden oder Autoritäten durchzusetzen. Einfach angenehmer als durch blanke Hierarchie. Und Payback ist zum Beispiel ein sehr frühes Gamification-Produkt. Das ist in Amerika nicht durchgekommen, deswegen haben sie es bei uns recycelt.
Ja, aber wir kennen das ja aus dem Supermarkt. Wenn wir jetzt dieses banale Beispiel Supermarkt nehmen in China, bekomme ich einen anderen Punktestand, wenn ich da etwas Gesundes kaufe, wenn ich mich jetzt an der Gemüsetheke groß bediene, als wenn ich irgendwas Fettreiches kaufe?
Im Moment ist es immer schwierig zu sagen, weil es so viele verschiedene Systeme gibt. Und es ist aber geplant, dass solche Sachen mit einfließen können in Systemen. Und sobald ich elektronisch bezahle, ist das nachvollziehbar, was ich mache. Das macht Payback ja auch. Payback sammelt die Daten und man kriegt nicht einfach von einer Firma im Kapitalismus einen Mixer geschenkt, sondern die machen mehr Geld mit einem, als sie einem als Geschenk geben. Und da werden ja auch Profile erstellt. Also man kann sich das so als großes Payback-System, wo Staat und Wirtschaft zusammenarbeiten, vorstellen. Und darüber ist nachvollziehbar, wie ich mich verhalte, ob ich zum Beispiel Babywindeln kaufe oder ob ich nur fettiges, frittiertes kaufe. Das sagt viel über mich aus und dafür kann ich Punkte kriegen.
Und Ihr Vortrag beim Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs hat Erregung und Grusel ausgelöst bei den Zuhörern. Sie beschäftigen sich intensiv mit dem sozialen Punktesystem in China, das Anreize verschafft, sich im Sinne der Regierung zu verhalten. 2020 wird das offiziell. Was passiert da jetzt? Wie viele Menschen sind da aktuell betroffen?
Das ist schwer zu sagen, weil es unterschiedliche Systeme gibt im Moment. Der Staat hat schon sehr früh angefangen, das Ganze zu planen. chinesische Politik findet nicht innerhalb von wenigen Jahren statt, sondern ich sage mal, die kleinste Einheit sind wenige Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt. Und dann haben sie 2014 den Markt geöffnet für diese Systeme und sie haben gesagt, es gibt Testgebiete, wo staatliche Systeme laufen und es gibt Firmen, die solche Systeme ausprobieren können. Und es wurde auch gesagt, man kann ja damit auch Weltmarktführer sein.
Aber das ist ja ein System, wofür es ein Internet braucht. Bei 1,4 Milliarden Chinesen, die sind ja alle gar nicht mit Handy und Internet ausgestattet.
Das nicht, aber mit Handys sind die sehr viele Chinesen ausgestattet.
Also auch die Landbevölkerung?
Auch auf dem Land gibt es Sendemasten. Es ist sehr viel einfacher, das sieht man auch in anderen abgelegenen Gegenden der Welt, es ist sehr viel einfacher, Sendemasten zu bauen, als Leitungen zu ziehen. Dadurch ist der mobile Empfang sehr verbreitet in China. Aber natürlich gibt es auch Leute, die noch keine solche Dinge haben. Man sieht aber auch, in China gibt es diese soziale Überwachung auch schon älter in zwei Systemen, dem Dunhui und dem Hukou. Das ist ein Haushaltsregistrierungssystem und es gab das System, das eben auch die Arbeitseinheit und das Dorf mit bewerten, wie man persönlich ist. Das heißt, es gab das schon so in Papierform.
Wie sah das da aus, wie man persönlich ist? Was bedeutet das?
Wenn man zum Beispiel heiraten wollte, musste man von verschiedenen Stellen sich bescheinigen lassen, dass man ein Mensch ist, der gut genug ist, um die Ehe einzugehen.
Was bedeutet das für regimekritische Chinesen? Haben die irgendeine Möglichkeit, sich auch diesem System zu entziehen?
Wenn das System verpflichtend wird in China, kann man sich dem nicht entziehen. Man kann sich in Deutschland dem ja auch nicht entziehen, dass man eine Steuernummer kriegt oder dass man einen Ausweis braucht. Und die Frage ist, was für Nischen sich ergeben bei dem System, weil Menschen sind hier unheimlich gut darin, Nischen zu finden. Und auch inwieweit man dieses System dann so ein bisschen betrügen kann. Viele Krankenkassen geben das jetzt auch schon, also nicht in China, sondern im Westen, dass man, wenn man sich so ein Fitnessarmband umlegen lässt, so eine Tracking-Handschelle, dann kriegt man einen vergünstigten Tarif. Oder wenn man sich so eine Box, die das Fahrverhalten mitschneidet, ins Auto setzen lässt, kriegt man einen billigeren Tarif. Das hört sich total toll an für viele Leute, Geld sparen, aber man bezahlt mit seinen Daten dafür oder man gibt Daten dafür. Und das ist eben ein Problem, aber man könnte dieses Fitnessarmband natürlich auch dem Köter von den Nachbarn umhängen und den dann einmal durch den Park jagen lassen.
Macht aber keiner.
Ja, aber solche Möglichkeiten gibt es. Also Menschen sind ja doch sehr, sehr erfinderisch, wenn es darum geht, so einen kleinen Vorteil zu erschummeln. Und vielleicht gibt es da was.
Aber um Vorteile geht es da natürlich auch und damit versucht man, die Menschen zu ködern. Haben Sie da weitere Beispiele, wie das aktuell in China aussieht? Denn das ist vermutlich auch etwas, wie eben diese Fitnessbänder und so weiter. Das kommt ja irgendwann auch alles zu uns.
Ja, im Moment gibt es ein großes System, wo man zum Beispiel die Vorteile hat, dass wenn man das System nutzt, wenn man ganz viel über diesen Anbieter einkauft, dann kann man immer leichter einen Kredit kriegen. Und dann kriegt man sofort Kredit. Also ein Freund hatte mir das dann eben auch gezeigt. So, guck mal hier, ich kann ja schon 30.000 Yuan kriegen. Einfach nur auf Knopfdruck. Oder ich kann im Hotel einchecken, ich muss nichts hinterlegen. Ich kann Mietfahrräder nutzen, ohne was zu hinterlegen. Das heißt, es gibt so kleine Erleichterungen des Alltags. Oder man kann eben auch sagen, man kann was gewinnen. Es können so kleine Spiele wieder Gamification eingebaut werden, wo man extra Punkte kriegt. Das kennen vielleicht Leute auch von Payback. Gib mehr Daten bei einer Partnerfirma und schon kriegst du mehr Punkte.
Ja, und China hat jetzt auch nochmal die Internetzensur verschärft,
ja,
wenn der Bildschirm schwarz wird. Als bekannt wurde, dass Facebook die Daten von 87 Millionen Usern mit der Datenanalysefirma Cambridge Analytica geteilt hat. Hat Sie das überrascht?
Nee. Mich hat eher überrascht, dass es jetzt so groß war, auch weil der Guardian schon vor Jahren drüber berichtet hat. Und es war ja zum Beispiel, als Google die Straßen gescannt hat, haben die ja aus Versehen die ganzen WLAN-Netze mitgescannt. Das war auch ein totales Versehen. Da hat einfach ein Programmierer so einen Fehler gemacht, der war total praktisch. Also, dass man das dann auch gleich mitverfolgen konnte und mitverwenden konnte.
Quasi ein eingeplanter Fehler.
Also Google sieht das anders, aber es fallen halt schon so bestimmte Sachen auf. Und das war ja jetzt wieder so eine Schnittstelle, die man gar nicht wusste, wie viel. Es kommt ja auch, es ist halt schwierig von einer Firma, die ein Werbeunternehmen ist, nämlich Facebook, die personell zugeschnittene Werbung produziert, dass das passiert, ist nicht wirklich überraschend. Es gibt auch Facebook for Business. Wenn man sich die Seite anguckt, weiß man sehr viel über Facebook. Da wird nämlich das eigene Selbst als perfekt berechenbares Werbeschweinchen angeboten, das alles frisst, was man ihm vorwirft. Und ja, im Kapitalismus zu denken, dass man Geschenke kriegt, finde ich schwer nachvollziehbar. Und Facebook bezahlt man nicht in Geld, also bezahlt man es selber mit seinen Daten. Man wird verkauft, man wird als Konsumentin verkauft, die sich total super beeinflussen lässt. Also jedes Versuchstier im Labor wird, glaube ich, für intelligenter gehalten, als man so ein bisschen verkauft wird, um es ganz platt zu sagen.
Für wie glaubwürdig halten Sie es denn dann, wenn ein Mark Zuckerberg sich reumütig zeigt und sagt, naja, die negativen Seiten von Facebook, die haben wir gar nicht so mit eingerechnet?
Dass jemand, der in kurzer Zeit zu einer weltmarktführenden Firma gekommen ist, so ein bisschen geistig umnachtet ist, halte ich für schwer nachvollziehbar. Weil Facebook einfach seit Jahren profimäßig im internationalen Bereich des Internets, der mega hart umkämpft ist, kämpft. Und da kann man nicht leicht geistig umnachtet sein. Es sind halt Ausreden, es ist das gleiche wie bei dem Dieselskandal. Es wird immer so viel zugegeben, wie gerade eh schon rausgekommen ist. Und Leidtragende sind halt Konsumentinnen und Konsumenten. Und ich glaube, da müssen wir einhaken zu sagen, hier, wir sind nicht nur Konsumentinnen, wir sind Menschen.
Wobei die Verantwortung ja letztendlich bei jedem selbst liegt. Man kann ja entscheiden, möchte ich daran teilnehmen oder nicht. Also die Verantwortung dann dahin wieder zurückzuspiegeln, ist ja irgendwo dann auch nicht gerechtfertigt.
Ich finde es schwierig, weil um entscheiden zu können, brauche ich Informationen. Und man würde Leuten ja auch nicht sagen, geh mal in die Apotheke, such dir irgendwas aus und nimm das mal. Und natürlich gibt es AGBs. Ich sehe das auch kritisch.
Die AGBs, die allgemeinen Geschäftsbestimmungen bei Facebook, scheinen wohl 70 Seiten lang zu sein.
Ja, also Apple hatte ja auch schon mal Bücher dazu produzieren können mit seinen AGBs. Das finde ich total schwierig, da müsste eingehakt werden. Da müsste man sagen, wenn man Krebsmedikamente einen Beipackzettel mitgeben kann, wo alles draufsteht, was wichtig ist für die Benutzerin und den Benutzer, dann müsste man das für Computerprogramme auch schaffen, denn die greifen zumindest im Moment noch nicht so stark in den menschlichen Körper ein. Das ist eine Frage, ob Politik das will. Und wir haben nicht die gleiche Macht wie große Firmen, die riesige Lobbyvereine haben. Und wir kriegen das nicht beigebracht. Wir kriegen kein digitales Wissen vermittelt. Und deswegen finde ich, muss es auch möglich sein, solchen Firmen mal auf die Pfoten zu hauen.
Wobei, wenn Sie mit vielen Menschen sprechen, gerade auch mit Jüngeren, die sagen, ach, Sie wissen ja, dass Ihre Daten auch freigegeben werden. Sie haben damit eigentlich kein Problem und nutzen Facebook auch nach wie vor.
Da hat natürlich, Leute sagen, ich weiß, was das ist. Aber letztendlich, wenn man so kurze Nachfragen macht, ob sie wirklich wissen, was das aussagt, dann reagieren Leute wieder geschockter. Es gab in Belgien eine Aktion, wo Leute einen Wahrsager angekündigt haben, wo Hacker dann innerhalb von 5 Minuten die Leute gescannt haben und dieser Wahrsager hat durchs Mikro im Ohr, durch Lautsprecher im Ohr dann in die Informationen gekriegt und die Leute waren total fasziniert, was dieser Wahrsager alles rauskriegt. Und dann fühlen sich Leute nicht mehr wohl. Und ich glaube, wenn man so viel weiß, wie man selber vermarktet wird und was das wirklich alles übereingespeichert und ausgearbeitet wird, dann wird einem nicht mehr wohl.
Und genau dieses Wohlfühlen ist ein wichtiger Punkt in Sachen Internetnutzung und auch über die Entwicklungen, was es da zum Beispiel gibt, auch neuere technische Errungenschaften. Sie haben sich auch intensiv beschäftigt mit dem Sprachassistenten von Amazon. Was geben wir denn darüber über uns preis? Viele sind begeistert von dem System.
Ja, wir haben ein Mikrofon, was ständig an ist in unseren Räumen, das auf bestimmte Signalwörter hört, wie man auch manche Smartphones nicht mehr ausschalten kann, sondern die sind immer sozusagen jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ins Englische verfalle, die sind immer abrufbar. Wenn das Mikrofon muss hier immer an sein, ansonsten kann ich dem Ding gar keine Signale geben.
Also der Hörmodus ist quasi immer.
Ja. Und diese Daten werden übertragen an Server und die werden gespeichert. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, den man sich so als Mensch ganz schwer vorstellen kann, dass man alle Daten speichert, dass Google jede Suchanfrage speichert und die Adresse, von der sie gekommen ist. Und auch mit anderen, mit diesen Smart-TVs gab es ja auch schon Skandale, dass die abgehört haben und mitgefilmt haben. Es ist einfach, ob man der Firma vertraut, die das hergestellt hat, ob man allen Hackerinnen und Hackern dieser Erde vertraut, dass sie nicht sich dafür interessieren und ob man wirklich sagt, ich möchte in meiner Privatsphäre komplett überwacht werden.
Aber die Frage ist ja, ab wann wird es gefährlich, wenn man erstmal sagt, okay, was ich gekauft habe, diese Daten sind irgendwo hinterlegt. Mhm. Ab wann wird es gefährlich?
Weil das nicht von Engelchen und geretteten Katzen aus dem Tierheim gesammelt wird, sondern von Firmen. Und es gibt nicht nur diese Firmen, die das sagen, es gibt einen Markt. Es gibt einen Markt für persönliche Daten. Und die Stimme ist etwas sehr Persönliches. Wir geben unsere Stimme weg. Und die Stimme sagt sehr viel über uns aus. Also sie gehört zu den biometrischen Daten, die Daten, die für mich individuell sind, wie meine Fingerabdrücke oder meine Iris.
Was wird über die Stimme noch gesammelt an Daten?
Sie sagt sehr viel immer Emotionen aus. Man kann berechnen, und es ist erschreckend, wie weit Computerprogramme sind, man kann berechnen, wie die Person sich fühlt, die gerade spricht. Ob das jetzt 100% stimmt oder nicht, aber die Programme werden immer genauer. Und je mehr Daten ich in diese Programme füttere, desto besser werden sie.
Und wenn diese Programme jetzt eben wissen, wie ich mich fühle, würde das bedeuten, ich bekomme dann dementsprechend auch eine Werbung angezeigt? Oder wie macht sich das dann vielleicht auch in meinem Computer bemerkbar?
Es gab vor einer Weile auch eine aufschreckende Meldung, dass berechnet werden kann, ob Leute, die manisch-depressiv sind, im manischen oder depressiven Schub sind. Im manischen Schub kaufen die Leute wahnsinnig gut. Das heißt, man versucht sie zu berechnen, also Leute, die eine Erkrankung haben, um möglichst viel Profit daraus zu machen.
Das ist also diese gruselige Vorstellung, die dann eben kommt.
Ja.
Aber wenn jemand sagt, ich habe keine Krankheit, ich habe nichts zu verbergen, das ist ja oft ein Argument, was immer wieder fällt.
Ja. Das ist faszinierend, weil die Leute leben nicht im Glaskasten und laufen da drin nackig durch die Gegend und würden ihrer Nachbarin oder ihrem Nachbarn wahrscheinlich auch nicht ihre Kontoauszüge und ihre Bilder und ihre Tagebucheinträge zeigen, sondern die Leute sind sehr viel misstrauisch ihren Kolleginnen und ihren Nachbarn gegenüber als großen Firmen, die sie nicht zur Rechenschaft ziehen können. Und das ist faszinierend. Ich glaube, das ist, weil wir keinen Sinn haben, mit dem wir Daten erfassen können. Uns tut nichts weh, wenn uns jemand unsere Daten wegnimmt und die weiterverkauft. Wir können es nicht riechen, nicht schmecken. Ich vergleiche es oft mit Atomkraft. Das war am Anfang unglaublich schwer, auf Gefahren von Atomkraft aufmerksam zu machen, weil wir es nicht bemerken.
Und für die Privatsphäre heißt das schlussendlich, die gibt es irgendwann nicht mehr?
Das wäre sehr schwierig, denn freie Gesellschaften brauchen Freiräume, in denen man Sachen ausprobieren kann, ohne bewertet zu werden. Es wurde ja auch früher gesagt, die Jugendsünde. Aber wenn alles aufgeschrieben wird, kann ich mir das nicht mehr leisten. Und das sehe ich gesellschaftlich als mehr als kritisch.
Daten sind Waren, mit denen gehandelt wird. Die Post zum Beispiel, der größte Händler von Kundendaten in Deutschland. Sie beschäftigen sich mit dem Internet und den Folgen. Wir wollten darüber sprechen, wie wir uns als Bürger denn eigentlich auch schützen können. Also bei der Post habe ich doch wahrscheinlich gar keine andere Wahl, oder?
Es ist sehr schwierig, sich gegen bestimmte Sachen zu schützen, aber es ist ja nicht nur ein Unternehmen wie die Post. Das Arbeitsamt ist einer der größten Datenpoole in Deutschland mit Sicherungen, die unklar sind. Es gibt sehr viele staatliche, also das Finanzamt sammelt ja auch gar nicht so wenig Daten. Die Schufa sammelt Daten und verwendet Algorithmen, um uns zu berechnen. Da gibt es jetzt eine Initiative, Open Schufa, die sagt, wir würden gerne wissen, wie das funktioniert. Weil man kann sich ja, der Wohnort kommt zum Beispiel mit rein. Da kann man sich nicht unbedingt aussuchen, in welcher Straße man wohnt in vielen Gebieten. Da wohnt man halt. Und das beeinflusst dann die Schufa-Bewertung.
Wie transparent sind denn solche Datensammlungen? Habe ich da eine Möglichkeit, Dinge auch einzusehen?
Ja, es gibt in Deutschland das Informationsfreiheitsgesetz. Und man kann bei sehr vielen Stellen tatsächlich seine Daten anfragen. Da können einem die Datenschutzbeauftragten weiterhelfen oder auch digitale Bürgerrechtsinitiativen können einem da weiterhelfen. Man kann zum Beispiel auch bei der Polizei und teilweise beim Verfassungsschutz seine Daten anfordern. Der G20 in Hamburg hat gezeigt, als Journalistinnen wieder rausgeworfen wurden, dass man da auch ganz schnell in Datenbanken landen kann mit Einträgen, die international getauscht werden, die man so vielleicht gar nicht realistisch empfindet.
Wenn ich jetzt etwas finde, was eingetragen wurde über mich, was nicht stimmt, wie werde ich diese falsche Nachricht wieder los?
Das gibt es auf verschiedenen Wegen. Man kann zum Beispiel bei der Polizei oder bei staatlichen Stellen eine Löschung beantragen. Allerdings hat sich da auch schon gezeigt, dass diese Löschung dann nicht in jeder Datenbank funktioniert hat. Das ist also, man muss hinterher sein, man muss seinen kleinen Hintern ein bisschen bewegen. Aber man sollte es versuchen und man kann auch, es gibt die Robinson-Liste oder auch bei anderen Stellen, kann man sich eintragen lassen, dass man nicht in der Werbung auftauchen will. Oder man kann auch Unternehmen sagen, ich möchte nicht, dass meine Daten weitergegeben werden. Zum Beispiel, wenn man sich ummeldet beim Meldeamt, muss man auch sagen, ich möchte nicht, dass meine Daten weitergegeben werden. Man muss es immer sagen, aber man kann sich das einfach angewöhnen, dass man überall, vielleicht jetzt nicht, wenn man im Restaurant ist und sich gerade eine Suppe bestellt, zu sagen, ich möchte nicht, dass meine Daten verwendet werden, aber dass man sich einfach diesen Satz so ein bisschen antrainiert, wie ich möchte keinen Kassenbon oder ich möchte einen Kassenbon Und dann ist es sehr interessant.
Manchmal habe ich nur wahrscheinlich gar keine Chance, dem nicht zu widersprechen. Beispiel Apps, da muss ich natürlich dann auch wiederum zustimmen, sonst kann ich diese App nicht nutzen. Heißt also, ich bin von vielen Dingen einfach ausgeschlossen. Oder gibt es da auch Chancen?
Es gibt Chancen, allerdings ist es sehr schwierig und das wird auch kritisiert aus dem Datenschutzperspektive. Wir haben ja oft überhaupt keine Auswahlmöglichkeiten. Wenn Schulen in Deutschland schon Facebook oder WhatsApp verpflichtend haben, weil darüber Hausaufgaben verteilt werden, frage ich mich, seit wann etwas falsch läuft in der Lehrerinnenausbildung und Lehrerausbildung. Denn damit werden die Daten von den Kindern an Unternehmen gegeben und die verteilen die fleißig weiter. Es gibt halt zwei Sachen, auf die man achten kann. Erstens nennt sich das Open Source, das heißt, der Code ist offen. Das ist schon mal eine Sache, wo man sagen kann, okay, den Code können Leute einsehen, die sich damit auskennen. Dann kann man gucken, was Seiten wie oder Initiativen, die sich mit dem Thema beschäftigen, empfehlen. Man kann digitale Systeme benutzen, die bezahlbar sind oder die eben ganz kleine Initiativen dahinter haben, die sagen, wir sind für Datensicherheit.
Ja, und es braucht aber ganz wichtig immer Menschen, die sich damit eben auch gut auskennen. Deswegen ist die digitale Bildung dahingehend so wichtig.
Unglaublich wichtig. Und gesellschaftlich gesehen müssen wir sehen, wir sind inzwischen so fragmentiert von unseren Informationsquellen und von unseren Diskussionen, dass es sehr schwierig ist, sich gesellschaftlich über Themen zu unterhalten. Weil wir so unglaublich viele Informationsquellen haben. Natürlich ist das auch sehr gut, unglaublich viele Quellen zu haben. Aber diese Quellen sind oft Schwachsinn. Also man würde ja auch nicht auf den Kinderspielplatz gehen und da eine Umfrage machen, wie das Steuersystem ist und wie man seine Steuer besser abgeben könnte. Da würde man ja auch sagen, ich frage doch keine Dreijährigen. Aber die Leute gucken ins Internet.
Und deswegen ist die Aufklärung so wichtig, auch für deutsche Firmen, die beispielsweise nach China verkauft werden. Rekord im vergangenen Jahr für mehr als 11 Milliarden Dollar. Wenn ein deutsches Unternehmen nach China geht, welche Daten werden da preisgegeben?
Ich bin jetzt keine Wirtschaftsexpertin, aber wenn man in ein Land geht, muss man sich den lokalen Bedingungen unterwerfen. Und auch mit den Bedingungen umgehen, zum Beispiel, die im Land herrschen und dass China zum Beispiel, was Arbeitsrechte angeht, nicht gerade Weltmarktführer ist, ist, glaube ich, bekannt. Und Firmen müssen beachten, dass sie an dem Social Credit System teilnehmen werden. Also dieses gesellschaftliche Bewertungssystem, das
Digitale.
Darüber
haben wir heute Vormittag schon gesprochen, ja?
Genau. Das gilt auch für Firmen. Weil Firmen haben sehr viele Skandale gehabt. Der Milchpulverskandal, da erinnern sich vielleicht noch Leute, dass am Milchpulver Kinder gestorben sind. Und auch die Firmen bekommen so einen Punktestand. Und auch deutsche Firmen können sich dem nicht entziehen.
Also die deutsche Botschaft hat schon darauf hingewiesen, dass sie sich Sorgen macht bezüglich offener Fragen in Sachen Datensicherheit. Es gab wohl immer wieder Anfragen, mit der Regierung sprechen zu wollen. Da gab es aber keine Antwort. Heißt, wenn ich als Unternehmen dahin gehe, gebe ich meine Daten gleich der Betriebsspionage frei?
Ich glaube, erstmal ist bei China zu beachten, dass Kopieren im Chinesischen kulturell kein Verbrechen ist. Hier geht es ja sehr viel um finanzielle Interessen bei Copyright. China geht da seit Jahren offiziell auch gegen vor und da hat sich auch viel geändert. Aber dass Firmen das als wahnsinnig clever da angesehen haben, nach China zu gehen und da produzieren zu lassen, wie will ich etwas schützen, was ich da herstelle? Da gebe ich ja schon total viel Preis. Und ich glaube, das lag daran, dass Chinesen für ein bisschen doof gehalten wurden, dass man die einfach ein bisschen ausnutzen kann. Chinesen sind aber nicht doof, die sind verdammt clever. Und man hat ja auch gesehen, am Anfang wurde dort produziert und jetzt stellen Chinesinnen und Chinesen einfach auch Produkte da her. Und man kann jetzt hier auch chinesische Smartphones kaufen. Und natürlich wird kopiert, aber auch deutsche Firmen gucken sich ja an, was andere Firmen herstellen.
Aber würde ja bedeuten, wenn ich als deutscher Unternehmer rübergehe, müsste mir klar sein, in ein paar Jahren bin ich abgemeldet, weil die Chinesen dann mein Produkt kopieren.
Das kann gut kommen, weil Menschen sehen, mit etwas lässt sich Geld verdienen, kann ich ja auch machen. Und das Risiko ist da. Man sollte vielleicht nicht Leute aus anderen Ländern für ein bisschen blöder halten als sich selber und mit der Prämisse dran gehen, vielleicht klappt das dann ein bisschen besser. Denn deutsche Firmen verdienen an den schlechten Arbeitsbedingungen in China und den schlechten Umweltbedingungen. Denn der Rhein und die Ruhr sind wieder so hübsch sauber, weil die chinesischen Flüsse tot sind.
Der größte Aktionär bei Daimler ist jetzt ein chinesischer Investor. Wenn wir das mal weiterspinnen, was glauben Sie, wie geht die Entwicklung da weiter?
Man sollte sich angucken, was die chinesische Regierung in den nächsten Jahrzehnten plant und was das für Macht gibt. Ich bin immer sehr interessiert daran, wo läuft Macht hin, wo sammelt sich Macht, wie viel Einfluss ist da. Und China ist eine Weltmacht. China ist bevölkerungsreich, China ist auch eine militärische Macht und China plant Jahrzehnte. Und ich glaube, die Bundesregierung vermittelt nicht so ganz die Sichtweise, dass sie auf Jahrzehnte plant. Und da muss man eben gucken, wer da ein bisschen klüger gehandelt hat.
Die aktuellen Schlagzeilen bei China lauten, wir wollen die Märkte öffnen und dennoch gibt es dann geplante Strafzölle, beispielsweise 25% auf die Flugzeuge. Wie ist das zu bewerten?
Die Weltwirtschaft läuft über Strafzölle. Und freie Wirtschaft ist freie Wirtschaft meistens für Unternehmen und nicht für Arbeitnehmerinnen und Unternehmer. Und das Strafzollspiel, das gerade läuft, ich finde immer schwierig, worauf die Öffentlichkeit gelenkt wird mit Aufmerksamkeit. Natürlich ist das Wahnsinn, wenn man so Zahlen hört, aber es läuft ja, Diplomatie läuft und Politik läuft so mehrschichtig.
Taktisches Geschacher.
Ja, und man sieht ja auch, dass die EU dann sagt, ja, Strafzölle, okay, nimmt doch weniger, macht mehr bei den Chinesen, das ist doch alles nicht so schlimm. Die Weltwirtschaft ist so abhängig und vernetzt wie noch nie zuvor. Das hat man ja auch gesehen bei der Währungskrise. China besitzt Dollarmilliarden. Und da hatten die kein großes Interesse dran, dass der Dollar mal kurz in den Keller jagt. Und man hat ja auch gesehen, wenn es in China zu Lieferproblemen gab, gab es hier Lieferprobleme. Wir sind so verwundbar geworden wie nie zuvor in diesem Geflecht.
Wenn ich in China wäre und wollte etwas googeln, würde das funktionieren?
Naja, wenn googeln jetzt heißt, in eine Suchmaschine Suchbegriffe eingeben, dann funktioniert das. In China gibt es wunderbare Suchmaschinen.
Aber die Suchmaschine Google?
Google hat nie besonders gut auf dem chinesischen Markt Fuß fassen können. Irgendwann haben sie gesagt, sie wollen das gar nicht wegen den schlechten Bedingungen in China. Aber Fakt war, dass sie keinen Fuß auf den Boden gekriegt haben, weil es chinesische Suchmaschinen gibt. Die funktionieren total gut in China und die haben besser funktioniert. Also das chinesische Internet ist sehr chinesisch, könnte man sagen. Es gibt amerikanischen Internetgiganten, die auch in Europa und vielen Teilen Lateinamerikas und Afrikas zuständig sind, sind in Ländern wie Russland oder China einfach nicht so präsent.
Und die Internetzensur wurde jetzt nochmal verschärft. Was bedeutet das hinsichtlich der großen Firewall, von der immer die Rede ist?
Das ist ja innerhalb dieser großen Firewall. Es wurden noch interessante andere große Dinge. The Great Canon wurde noch entdeckt, dass man DDoS-Attacken machen kann. Aber jetzt,
was bedeutet das?
Genau, das ist Denial-of-Service-Attacken. Das heißt, man bombardiert einen Empfänger mit ganz vielen Anfragen, so dass man, als würde man eine Person mit Postkarten überschütten und die Person müsste erstmal rausklettern, dann ist sie erstmal nicht arbeitsfähig. Also wenn man uns jetzt das Studio mit Postkarten vollgießt oder Paketen, können wir auch erstmal nicht arbeiten. Und Zensur ist in China ein Thema, allerdings sind Chinesinnen und Chinesen sich dessen sehr bewusst. Also viele jedenfalls. Und es werden Homophone benutzt, also Zeichen, die hören sich so ähnlich an, die sehen aber anders aus.
Man muss eine andere Sprache entwickeln.
Genau, also alle Menschen, die mit Zensur zu tun haben, kennen die Wege drumherum. Und es werden unglaublich viele Witze gemacht, es werden einfach Bilder genommen statt Wörtern, weil man Bilder schlechter digital bearbeiten kann. Es werden lustige kleine Memes, also diese Internetbildchen empfunden und man beleidigt sozusagen sehr viel geschickter.
Aber hinsichtlich der Verschärfung der Internetzensur heißt das jetzt auch für die Chinesen, sie müssen nochmal andere Sprachen entwickeln?
Eventuell, beziehungsweise gucken, welche Nebenarme man benutzen kann. Aber es ist halt nur bei den Leuten, denen das Ganze bewusst ist. Aber die Zensur insgesamt ist sehr viel härter geworden.
Ist es den Menschen von der Anzahl her wie bewusst? Sie haben eben gesagt, es ist vielen bewusst, aber bei 1,4 Milliarden Chinesen, wie vielen Menschen ist das tatsächlich bewusst?
Oh, das müsste ich würfeln. Das kann ich nicht sagen, aber wenn ich mit Leuten gesprochen habe in China, war es nicht so, dass geglaubt wurde, dass Leute, die Politikerinnen oder Politiker werden wollen, das Beste im Schilde führen, sondern eventuell, dass sie einfach sehr offen für Korruption sind. Korruption ist ein Riesenthema in China, da wendet sich ja auch dieses Social Credit System gegen. Und natürlich kann ich mich nur gegen Sachen schützen, die mir bewusst sind. Und eventuell begebe ich mich durch meine vermeintlichen Schutzmaßnahmen auch in Gefahr, weil ich aufmerksamer werde.
Und die Politiker, die haben natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten, vermutlich das alles zu umgehen, oder?
das ist ja hier auch so, dass Menschen gleicher sind als andere. Und wenn man Geld hat oder eben die technologischen Kenntnisse, dann kann man hier wie in China auch sein Google-Ranking, in China ist das dann eben ein anderes Ranking, eben auch beeinflussen. Das heißt, es gibt einen florierenden Markt dafür, sich hübscher im Internet darzustellen.
Wie sieht dieser Markt aus?
Es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, dass bestimmte Nachrichten ganz hinten rankommen, wenn man zum Beispiel als Parteikader mit magerem Einkommen mit der Rolex fotografiert wurde. Das kommt nicht so gut an in China und Chinesen hatten das den Spaß entwickelt, dass man Leute ausfindig macht. Es startete mit einer Frau, die Welpen zertreten hat und haben sich ganz viele Leute gefunden, die sich als Meute digital auf die Jagd gemacht haben. Und so wurden auch Politikerinnen und Politiker gefunden, die ganz eindeutig korrupt waren. Und der Staat versucht inzwischen, dass man so ein bisschen von diesem Meutenansatz weggeht, sondern das direkt an die Regierung melden soll. Also sozusagen nicht mehr sozial verfolgen, sondern Regierung.
Sie haben über das soziale Punktesystem geforscht, was ab 2020 gilt, wo Menschen eben bewertet werden aufgrund ihres Verhaltens im Internet. Wie haben Sie denn da selbst im Internet recherchiert?
Als ich in China war, habe ich nicht zu dem System selber geforscht. Und als ich in China war, ist es für mich nicht so wahnsinnig unterschiedlich gewesen, weil hier wird Internetkommunikation ja auch überwacht. Also vom deutschen Staat, von der NSA, von ganz vielen. Also sobald man im Internet ist, ist man durchsichtig. Wenn man nicht Anonymisierungsbrowser wie zum Beispiel Tor benutzt oder ganze anonyme Systeme wie Tails. Ich schmeiße jetzt einfach ein paar Wörter durch die Gegend.
Die
dann ist man durchsichtbar. Nein, aber
ja.
Man kann sie ja vielleicht nachgucken auf DuckDuckGo. Das ist sowas Ähnliches wie Google, nur dass es die Daten nicht verkauft. Und das heißt, wenn ich ins Internet gehe, weiß ich, dass das nachvollziehbar ist und auch wahrscheinlich sehr persönlich nachvollziehbar ist bis zu mir. Und dass irgendjemand das auswertet. Und es geht mir aber, ich bin sehr gerne im direkten Gespräch mit Menschen. Weil ich kann sehr viele wissenschaftliche Texte über etwas lesen, aber ich spreche gerne mit Leuten und frage sie, wie sie das sehen.
Ja, aber in vielerlei Hinsicht wussten die Menschen natürlich auch noch gar nicht, was mit so einem sozialen Punktesystem geplant ist. Wie sind sie dann für ihre wissenschaftliche Arbeit an die Informationen gekommen, die ja eben auch sehr regierungskritisch sind?
Die chinesische Regierung ist tatsächlich in vielen Bereichen sehr transparent und veröffentlicht sehr viele Dokumente. Also natürlich nicht geheime Dokumente, aber man kann tatsächlich, es gibt auch wirklich gute englische Übersetzungen dafür, man muss kein Chinesisch können dafür. Die chinesische Regierung veröffentlicht Maximen, nach denen sie handeln will. Und die habe ich in meiner Magisterarbeit untersucht, in einem anderen Bereich. Aber die habe ich dann eben auch durchgewälzt, als es um dieses System ging.
Und wo natürlich auch die chinesische Regierung ihre Daten überprüft, die werden jetzt auch einen Score über sie haben. Wissen Sie, wie der aussieht?
Nee, das weiß ich nicht. Das bekommt man ja, also westliche Firmen sagen einem das ja auch nicht, dass sie einen Score über einen haben. Aber es werden Informationen gesammelt. Der deutsche Staat sammelt ja auch Informationen. Und das weiß ich nicht.
Ist in irgendeiner Form Ihre Einreise nach China gefährdet? Wissen
Sie das? Das wird sich rausstellen, wenn ich das nächste Mal ein Visum beantrage, wie die chinesische Regierung meine politische Arbeit einschätzt. Also für bestimmte Kritik ist die Regierung auch offen. Aber für andere nicht so. Und das ist so Hellseherei, wie es kommen wird. Ich muss einfach mal ein Visum beantragen und gucken, wie es läuft.
Das heißt, Sie haben dahingehend nichts registriert, auch als Sie den Vortrag gehalten hatten beim Chaos Computer Club über dieses soziale Bewertungssystem?
Es ist, mit dem Vortrag habe ich, glaube ich, das war taktisch nicht so geschickt, wenn man ein lebenslanges Visum haben will. Und jetzt muss ich gucken, was rauskommt, weil der Vortrag, das habe ich einfach unterschätzt, wie viel Interesse dafür war. Weil ich habe den Vortrag gemacht, weil ich mich gewundert habe, dass es kaum Berichte darüber gab. Die Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der Öffentlich-Rechtlichen haben Dinge darüber gemacht, aber die habe ich das Gefühl gehabt, konnte man finden, wenn man sich dafür interessiert hat. Und ich habe das System gesehen und habe gedacht, oh meine Güte. Und habe mich dann gewundert, dass kaum jemand was darüber bringt. Und dann habe ich den Vortrag gemacht und dann ging ja eine ganze Welle los. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ein Vortrag diese Welle lostritt.
Also drücke ich die Daumen, dass es trotzdem klappt mit der nächsten Einreise nach China. Herzlichen Dank.
Eins gehört.